Es gibt ja sehr eindrückliche Termine oder Datum, Tage im Jahr. Ein besonderes Datum war der 6.5.2023. Das weiß wahrscheinlich keiner mehr. Ich musste selber nachgucken. In London wurde König Charles III. Gekrönt. Am 6. Mai 2023. Mit Sicherheit waren einige von euch vom Fernseher, ich glaube, ich habe da auch ab und zu reingeguckt. Das Interessante, oder für mich, deswegen erzähle ich das, war am 2. Mai, also 6. Mai die Krönung, Samstag. Ab dem 2. Mai haben Leute schon auf dem Bürgersteig sich Plätze reserviert, um in der ersten Reihe zu sein. Haben also 4 Nächte auf dem Bürgersteig übernachtet. Sie wollten dicht dran sein an König Charles und seiner Familie und das genau beobachten. Und dann wurde viel gejubelt und viele Fähnchen geschwungen und das freiwillig. Es gibt ja auch Staaten, da werden Leute abgeordnet, um ihrer Regierung zuzujubeln, weil sie es freiwillig nicht machen würden. Aber das war freiwillig. Also ähnlich aufsehenerregend muss es gewesen sein, als Jesus nach Jerusalem eingezogen ist. Seine Jünger und viele Menschen begleiteten ihn oder zogen ihm entgegen, als er von Jericho, 25 Kilometer sind das, nach Jerusalem, also den Berg hinauf gezogen ist und dann wieder runter durch den Ölberg hinunter ins Kidrontal und dann auf Jerusalem zu. Also beides kommt zusammen. Menschen ziehen mit ihm mit, andere kommen ihm entgegen. Und unter anderem wird das in Lukas 19, ab Vers 28 beschrieben. Ich lese das vor. Lukas 19, 28 bis 40. Bis 40. Nachdem Jesus dieses Gleichnis beendet hatte, das war die Geschichte vorher, ging er weiter nach Jerusalem. In der Nähe von Bethphage und Bethanien, 2 Ortschaften am Ölberg, schickte er 2 seiner Jünger voraus mit dem Auftrag, geht in das Dorf da vorne. Gleich am Ortseingang werdet ihr einen jungen Esel finden, der dort angebunden ist. Auf ihm ist noch nie jemand geritten. Bindet ihn los und bringt ihn her. Sollte euch jemand fragen, warum ihr das tut, dann sagt einfach, der Herr braucht ihn. Die Jünger gingen dorthin und fanden alles so, wie Jesus es ihnen beschrieben hatte. Als sie den Esel losbanden, fragten die Besitzer, warum tut ihr das? Sie antworteten, der Herr braucht ihn. Dann brachten sie den jungen Esel zu Jesus. Sie legten dem Tier ihre Mäntel auf den Rücken und ließen Jesus aufsteigen. So zog er weiter und die Menschen breiteten ihre Kleider als Teppich vor ihm aus. Als Jesus sich schon der Stelle näherte, wo der Weg vom Ölberg nach Jerusalem hinunterführt, brach die ganze Menge der Jünger in Jubel aus. Sie dankten Gott für die vielen Wunder, die sie miterlebt hatten. Laut sangen sie, gepriesen sei der König, der im Auftrag des Herrn kommt. Gott hat Frieden mit uns geschlossen. Lob und Ehre sei Gott hoch im Himmel. Empört riefen da einige Pharisäer aus der Menge. Lehrer, verbiete das deinen Jüngern. Er antwortete ihnen, glaubt mir, wenn sie schweigen, dann werden die Steine am Weg schreien. Jesus hat es lieber, wenn Menschen ihm laut zu jubeln. Die Frage ist, was begeistert dich? Welchen Menschen würdest du gerne sehen, wenn er hier oder hier hereinkäme? Und bei wem würdest du gerne in der ersten Reihe stehen? Musik- und Fußballstars werden so bejubelt, da will man möglichst weit vorne sein. Und nun kommt das nicht alle Tage vor, dass berühmte Personen da sind. Aber wie ist das mit unserem Alltag? Mit welchem Menschen Bist du gern zusammen? Wer tut dir gut? Oder wen bewunderst du? Und wärst vielleicht genauso wie er oder wie sie? Gibt es so jemand? Oder wessen Nähe suchst du, weil du viel von ihm oder von ihr erwartest? Das sind so die kleinen Jubelfeiern im Alltag. Die kleinen Jubeleien. Also wer tut mir gut? Wen bewunderst du? Mit wem wirst du gern gesehen? Auf wen setzt du deine Hoffnung? Die Menschen richten ihre Hoffnung auf Jesus, weil er in einer Weise von Gott gesprochen hat, wie kein anderer. Als er verhaftet werden soll, können das diese Tempelwachen erstmal gar nicht, weil sie so gebannt sind von dem, wie er von Gott redet. Und weil sie merken, der weiß Bescheid, der hat Kompetenz. Zu ihm pilgerten tausende Menschen, um ihn zu hören und mitzuerleben, wie er Kranke heilt. Blinde hat er geheilt, dass sie sehen konnten, Lahme konnten gehen. Kurz bevor diese Geschichte hier passiert, bevor er einreist, hat er Lazarus von den Toten auferweckt. Und alle Menschen wussten, Gott war mit ihm. Das kann kein Mensch aus eigener Kraft tun. Das muss der von Gott gesandte Retter sein für Israel und für die Welt. Und jetzt kommt er nach Jerusalem, kurz vor dem Passafest, dem Fest, an dem Israel die eigene Befreiung feiert aus Ägypten, aus der Sklaverei, aus Unterdrückung, aus großem Leid. Und deshalb richteten sie alle Hoffnungen auf ihn. Er soll der neue König sein für Israel. Und er wird dem Volk und jedem Einzelnen Heil bringen. Das war ihre Hoffnung. Und dann flossen ganz viele Wünsche, ganz viele Ideen, Gedanken, Sehnsüchte in diese Hoffnung mit ein. Und sie projizierten diese Hoffnungen, diese Erwartungen auf Jesus. Und deshalb jubeln sie. Sie hatten so viele Wunder gesehen und jetzt würde noch mehr kommen. Es würde noch besser werden, der König kommt. Und Jesus handelt auch wie ein König. Also er gibt seinen Jüngern einen Auftrag und sagt, da vor euch ist ein Dorf, da findet ihr einen Esel und den bringt man mit. Und sie sollen ihn als Reittier holen. Und er sagt ihnen auch, da hat noch nie jemand drauf gesessen. Also er weiß genau Bescheid. Also Gott muss ihm das doch gesagt haben. Und ganz selbstverständlich tun die Jünger das auch. Und sie holen den Esel und alles passiert genauso, wie Jesus es gesagt hat. Die Besitzer sprechen sie an und sagen, was macht ihr da? Und sie sagen, der Herr braucht ihn. Und das reicht. Das reicht. Der Herr, das ist Kyrios im Griechischen, das ist eine höfliche und respektvolle Anrede, erstmal für jemanden, der Autorität hat und der das Recht hat, was zu erlauben oder nicht zu erlauben, der das Recht hat zu handeln. Später wird dieses Wort auch dafür gebraucht, dass Jesus der Herr der ganzen Welt ist, also über dem Kaiser steht, der Höchste überhaupt. Auch die Besitzer des Esels werden so genannt. Sie hätten also das Recht gehabt, zu verbieten, dass die Jünger den Esel mitnehmen. Aber sie sagen, gut, der Herr, der Kyrios, der braucht ihn. Und das scheint den Besitzern irgendwie einleuchtend zu sein. Okay, dann geben wir das hin. Also da ist ein Herr mit einer noch größeren Autorität, als sie haben. Und der erhebt Anspruch auf den Esel. In den Paralleltexten im Evangelium steht dann, ja, er bringt ihn auch wieder zurück. Also, sie lassen die Jünger gewähren. Jesus handelt mit Autorität gegenüber seinen Jüngern, gegenüber den Besitzern dieses Esels. Und so benimmt er sich, ich bin König, ich bin der Herr, ich darf das. Und dann kommt diese prophetische Einsicht dazu, das ihn auszeichnet als jemand, der mit Gott in Kontakt ist, ganz eng. Also der König kommt. Und für ihn breiten die Menschen die Kleidung aus als Reitdecke für ihn auf dem Esel und als Unterlage auf der Straße. Quasi wie ein roter Teppich wird ihm ausgerollt. Und das war ein deutliches Zeichen. Das finden wir auch in den Schriften des Alten Testamentes wieder. Da wird ein König gesalbt, Jehu. Und dann breiten die Hauptleute, die anderen aus dem Heer, das war ein Hauptmann, breiten ihre Kleider auf der Treppe aus und der soll darüber gehen. Also ein deutliches Zeichen, hier kommt ein König. Und für den ist es wert, dass wir unsere kostbaren Jacken und Mäntel ausbreiten, dass er darüber reitet und darüber geht und darauf sitzt. Der König kommt. Gott hat Frieden mit dem Volk Israel geschlossen. Das ist die Deutung, dass Jesus kommt, also die Deutung des Volkes. Und er, Gott, wird alles zum Guten wenden, weil er hat seinen Retter gesandt. Der wird als König regieren. Das ist ihre Hoffnung. Und darum jubeln sie nicht nur Jesus zu, sondern sie jubeln Gott zu. Und viele von uns kennen diese Geschichte. Also Jesus zieht ein, alle jubeln, in den Paralleltexten steht, da haben sie noch Palmwedel in der Hand. Auch das ist ein Zeichen, eine Ehrung des Königs. Nicht alle sind begeistert, aber die meisten. Ich möchte dieses Geschehen aus einer anderen Perspektive betrachten. Was bedeutet es denn, wenn damals und heute Jesus als König geehrt wird, als Herr über alles? Also als jemand, der Autorität hat, als jemand, der Anweisungen gibt, und es gibt keine Alternative, man muss tun, was er sagt, weil das hätte Konsequenzen, wenn man es nicht tut. Also wie sieht das angemessene Verhalten von uns aus? Und ein Begriff, den ich dafür verwenden möchte, ist Hingabe, sich zur Verfügung stellen. Und das wird ganz konkret in diesem Bibeltext deutlich, wie das aussieht. Eben diese Hingabe wird deutlich, indem sie ihre Kleidung ablegen, dass Jesus darauf reiten darf. Diese Hingabe bedeutet, ich lasse das los, was mir wichtig ist. Ich gebe hin, was mir wertvoll ist. Und das wird sichtbar und es hat ganz viele verschiedene Dimensionen. Stellt euch mal vor, Jesus sendet euch. So, das nächste Dorf ist selber da. Und er sagt, da steht ein Auto. Das brauche ich jetzt. Und ihr geht jetzt dahin und steigt da ein und kommt, der Schlüssel steckt. Peinlich, oder? Aber genau das macht Jesus mit seinen Jüngern hier. Geht in das Dorf, da findet ihr einen Esel. Der Esel ist nagelneu, also ist ein nagelneues Auto. Da heißt noch nie, hat noch nie jemand drauf geritten. Und sagt, nehmt ihn einfach mit, ich brauche den. Also manchmal will Jesus von uns etwas, was eigentlich peinlich ist oder gefährlich sogar oder irgendwie ganz komisch. Und er bereitet die Jünger ein Glück vor und sagt, wenn sie euch fragen, dann sagt, der Herr braucht es. Und dann geht es weiter. Aber würdest du das tun? Ich glaube, ihr hättet so eine Hemmschwelle. Und sagt, Jesus, schick jemand anders. Und so. Also, oder ich würde fragen, woher weißt du das? Dass es gut geht? Dass es funktioniert? Vielleicht ist es ein vergeblicher Weg. Die Jünger fragen nicht. Sie vertrauen Jesus. Und sie vertrauen dem, was er ihnen sagt. Das ist Hingabe. Das ist Nachfolge. Ich höre auf das, was Jesus sagt, und ich setze das um. Und sie finden den Esel, er gehört ihnen nicht, gehört auch Jesus nicht. Und dann erleben sie, dass das alles so passiert, wie Jesus es vorhergesagt hat. Also ein Wagnis. Sie hätten auch Prügel dafür beziehen können. Oder ins Gefängnis kommen, was auch immer. Hingabe bedeutet, ich gehe auch in Situationen hinein, wo ich Mut brauche, wo ich eine Überwindung brauche, die vielleicht peinlich sind. Aber ich tue das, ich bete auch im Restaurant vorm Essen. Tun wir das? Für mich, ich mache das. meistens zumindest, aber es ist immer eine Hemmschwelle. Manchmal mit unseren Kindern haben wir das ganz einfach gemacht bei McDonald's, haben wir gesagt, danke Jesus für das Essen. Und das kann man so machen, kurz. Aber bin ich bereit zu zeigen, ey, ich glaube, dass das, was wir essen, nicht, dass ich das nicht selbst mir erarbeitet habe und nicht verdient habe, sondern dass es ein Geschenk ist, in diesem Teil der Welt zu leben. Dass ich genug zu essen habe. Oder, das ist gerade gestern passiert, im Supermarkt mal eben über den Gottesdienst sich unterhalten, über den nächsten und zu diskutieren, wie machen wir das und wie geht das. Und drumherum sind viele Menschen und hören zu. Ich merke, das ist immer eine Schwelle für mich. Warum eigentlich? Also, es könnte auch bedeuten, zu sagen, ich sage, ich glaube an Gott. Jesus ist mir wichtig, wenn andere vielleicht über Gott lästern und sagen, was soll der Unsinn, jeden Sonntag in die Kirche zu gehen. Du musst nicht unbedingt mitdiskutieren, ist gar nicht nötig, aber zu sagen, hey, mir ist das wichtig, mir tut das gut. Oder, das ist ganz spannend, heute zu Israel zu stehen, zu sagen, ja, das ist Gottes Volk. Und die sind in einer sehr schwierigen Notlage. Und andere leiden unter dem, was sie tun. Ich möchte nicht in ihre Haut stecken. Aber sie einfach zu segnen, ihnen zu sagen, für sie zu beten, dass sie Weisheit haben. Auch wenn da Politiker sind, die nicht nach Gott fragen. Aber zu sagen, wir segnen Israel, weil die Bibel uns das so sagt als Verheißung, dass Segen fließt zu dem, der Israel segnet. Und jemanden zu segnen, heißt nicht, dass ich alles gut finde, was er oder sie tut. Das bedeutet, dass ich jemanden in die Gegenwart Gottes stelle, damit Gott Zugriff hat, damit Gott wirkt, sagt. Also es hat Auswirkungen auf das, was ich tue, wenn ich sage, ich jubele Jesus zu als König. Ich gebe mich hin. Ich gehe auch in Situationen rein, die peinlich sind. Das hat auch Auswirkungen auf mein Reden, also wenn andere über andere Menschen, also wenn jemand über andere Menschen abwertend redet, springe ich dazu und sage, ja, du hast ja auch recht. Oder sage ich, das geht nicht. Jeder Mensch ist ein Ebenbild Gottes, egal wie viele Macken er hat, egal welche Hautfarbe, egal welche Religion oder auch keine Religion. Aber jeder Mensch ist wertvoll, ist wichtig. Und können wir lernen oder sollten wir lernen, einfach das zu benennen, was uns Gutes auffällt? Und es würde sich sehr viel mehr verändern als durch Nörgeln. Ein Spaß, wenn ich alt bin, fange ich an zu nörgeln. Manche tun es jetzt schon. Wenn ich Jesus als König zujuble, hat es Auswirkungen auf mein Handeln, auf mein Reden, auf mein Denken. Und ich frage nicht mehr in erster Linie, was denken die anderen, sondern was denkt Jesus? Was Jesus denkt, finden wir in der Bibel. Und daran müssen sich unsere Traditionen und unsere Gewohnheiten messen. Das, was wir wissen von ihm, was steht wirklich in der Bibel. Die Jünger erleben, dass sie keinen Schaden nehmen, als sie tun, was Jesus sagt. Keiner verhaftet sie, keiner jagt sie fort, keiner beschimpft sie. Es passiert alles so, wie Jesus das gesagt hat. Und dann ziehen sie ihre Klamotten aus und Jesus darf drauf sitzen und mit dem Reittier darüber reiten. Die wird schmutzig dabei, vielleicht durch die Hufe des Esels, vielleicht lässt er auch manchmal was fallen. Egal, Jesus ist es wert. Ich setze das ein, was ich habe und was ich irgendwie auch bewahren möchte. Ich stelle es ihm zur Verfügung, meine Zeit, meine Kraft, meine Kreativität, meine Stimme, mein Geld, meine Gaben, also meine Fähigkeiten. Jesus nachfolgen bedeutet auch, ich lasse los, was mir wichtig ist und stelle es Jesus zur Verfügung. Das ist meistens nicht so einfach. Also, was ist dir wichtig? Was möchtest du auf keinen Fall verlieren? Was hältst du fest? Eben zum Beispiel den Wunsch, angesehen und akzeptiert zu sein. Das drückt ja auch Kleidung aus. Ich möchte akzeptiert und angesehen sein. Was denken die jetzt, wenn meine Klamotten schmutzig sind und ich damit nach Jerusalem gehe aufs Fest? Also das können das Denken der anderen sein, was ich loslassen muss. Manche können das ganz einfach. Ich bewundere euch, echt. Aber ist mir doch egal, was andere denken. Für mich ist das ein Kampf. Das können auch materielle Dinge sein, wo Gott sagt, ey, hier ist es dran zu investieren, damit mein Reich gebaut wird. Oder das können sowas sein wie, ich möchte gerne was zu sagen haben, ich möchte Macht haben, ich möchte, dass das geschieht, was ich möchte, also was mir wichtig ist. Es kann sein, dass du etwas loslassen musst, was du als dein Recht ansiehst. Es kann auch Geld sein. Das kann auch eine Enttäuschung sein, die zwischen dir und jemand anderen steht, eine Verletzung, die du nicht vergeben willst oder noch nicht vergeben kannst. Und Jesus sagt, gib her, lass los, folge mir, folge nicht deiner Verletzung. Lass los, was dich wie deine Kleidung vermeintlich schützt. Vertrau mir. Aus dieser Hingabe wächst dann das Lob Gottes. Also tun, was Jesus sagt, loslassen, was mir wichtig ist. Jetzt kommt es zum Lob Gottes, einfach weil ich entdecke, wie Jesus ist, wer er ist, dass er gut ist. Ein König soll und will gefeiert werden mit Jubel, mit Freude, mit Liedern. Überall, wo Begeisterung ist, wird auch gesungen und gefeiert. Auf dem Fußballplatz und in Konzerten. Und natürlich auch, wenn es um Gott geht, das ist in unserer Kultur ein bisschen komisch. Naja, so. Irgendwie ganz nett singen ist noch erlaubt. Aber zu jubeln und begeistert zu sein und zu sagen, ey, das gehört nicht in unsere Kultur. Ja, aber Jesus ist jemand, der bejubelt werden möchte und der es wert ist, bejubelt zu werden. Und diese Lieder, die wir singen, sie haben in dem die Grundlage, was wir mit Gott erleben. So, zumindest sollte es so sein. Die Grundlage ist, wer ist Jesus? So wie er in der Bibel beschrieben wird. Was ist er für mich und was hat er für mich getan? Die Grundlage dieser Lieder ist, ihm zu sagen und zu singen, dass ich ihn als König anerkenne. Als den, der mein Leben regieren darf. Als den, der zu sagen hat. Der reinreden darf in meine Beziehungen zum Beispiel. Zu Freunden, zu Freundinnen, zu Ehepartner, zu Kindern, zu Geschwistern in der Gemeinde, zu Nachbarn. Er darf reinreden in meinen Umgang mit Geld. Er darf reingehen in meinen Umgang mit dem Staat. Er darf reinreden in meine Rede von Politikern und von allen Menschen. Er ist der Maßstab. Er darf auch reinreden in meine Erwartungen an ihn selber. Die Menschen erwarteten, dass er die Römer aus dem Land jagt, und zwar in den nächsten Tagen. Jetzt kommt der König. Und genau das tut er nicht. Sein Weg, sein Reich zu bauen, ist ein anderer und er führt erstmal durch tiefes Leid, durch das Kreuz und dann über die Auferstehung. Und Hingabe an ihn bedeutet, ich lasse meine Erwartungen los, die ich an ihn habe. Und ich folge ihm auf seinem Weg, auch wenn der anders ist, als ich mir das wünsche. In dieser Willow Creek Leiterschaftskonferenz gab es einen Unternehmer, ich vergesse den Namen, den richtigen, Holger Trumatt, glaube ich, heißt er, Erfinder oder Mitbegründer von Jobrad, also einer Leasingfirma für E-Bikes, die man über den Arbeitgeber finanzieren kann. Und er hat uns an seinem Leben drei wichtige Erkenntnisse gesagt. Er sagt, manchmal ist es wichtig, nicht aufzugeben, sondern durchzuhalten, zu kämpfen. Und er sagt, aber dann gibt es auch Momente, wo es richtig ist, aufzugeben. und zu sagen, okay, Gott hat uns hierhin geführt, aber es geht nicht weiter, wir müssen es loslassen. Und der dritte Schritt war, dass er dann diese Firma Jobrad gründen konnte mit einem Partner. Und die sind so verschieden, und wer verschieden ist, kann sich gut ergänzen und reibt sich auch aneinander. Und das war so, die haben sich mächtig gerieben. Und sie hätten sich ergänzen können, aber sie waren so. Und dann war er an einer Stelle, wo er gesagt hat, einer von uns muss gehen, sonst geht die Firma baden. Und eines Abends hat er gebetet und gesagt, Jesus, wenn die Firma nur überlebt, wenn ich gehe, dann gehe ich. Ich bin bereit, aufzugeben. Und er sagt, am nächsten Tag haben sie zusammen eine Lösung gefunden, auf die sie vorher monatelang nicht gekommen sind und konnten weiter zusammengehen, und es ist ein sehr, sehr erfolgreiches Unternehmen geworden. Manchmal ist es das Beste, was wir tun können, unsere Wünsche und Erwartungen loszulassen und zu sagen, Jesus, das ist jetzt deins. Du weißt, was ich mir wünsche und was ich brauche und wonach ich mich sehne, aber ich lege es vor dich hin. Mach du, was du willst, aber führe mich. Und dann hat Jesus alle Möglichkeiten zu handeln. Wenn ich Lieder nur singe, weil sie mir gefallen, dann verlieren wir Bodenhaftung. Dann geht es ja um mich. Dann missbrauche ich diese Lieder, die doch Gott ehren sollen. Umgekehrt gilt, wenn diese Lieder übereinstimmen mit dem, was ich mit und für Jesus lebe, dann liegt darin eine große Kraft. Darum geht es. Unsere Lieder sollen auch schön sein. Und sie sollen auch gefallen. Aber das Entscheidende ist, sie sollen echt sein. Aus unserem Herzen kommen. Sollen übereinstimmen mit dem, was die Bibel sagt. Sollen zu Gott hinführen, zu Jesus. Das ist das Wichtige. Also wenn ich so die Lieder singe, dann ist Jesus Mittelpunkt. Dann fühlt er sich wohl in unserem Lobgesang. Dann ist unser Leben, Loben echt und authentisch und ist ehrlich. Und so soll es sein. Das ist die Entscheidung, die Jesus uns stellt. Wollen wir ihn loben mit unserem ganzen Leben und das dann auch in Liedern ausdrücken? Oder wollen wir alles, was wir festhalten, Jesus hingeben, ihm zur Verfügung stellen, auch wenn es schwer ist, auch wenn wir Jesus und sein Handeln manchmal nicht verstehen? Oder, das ist der letzte Punkt, verweigern wir uns wie die Pharisäer? Sie wussten nämlich, dass es was kostet, Jesus als König zu loben. Das war gefährlich. Weil die Römer hatten was dagegen. Sie selber hatten auch was dagegen, weil sie wussten, dann haben wir weniger Ehre und weniger Macht. Und das ist das, was Jesus erwartet, was wir abgeben sollen. Wir sind eingeladen, mit unserem Tun und Reden, mit unserem ganzen Verhalten Jesus zu ehren und ihn dann auch mit Liedern und mit Gesang zu loben. Bist du dabei? Das wollen wir jetzt tun. Amen.